Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich freue mich, heute ein Thema präsentieren zu dürfen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht um Telepathie. Meinem Empfinden nach leben wir in einer Zeit, in der KI zwar momentan unsere Sinne dominiert, aber in nicht allzu ferner Zukunft werden wir uns nur auf eins verlassen können. Und das ist die telepathische Kommunikation. Ich habe dazu eingeladen die wunderbare Claudi Widder, die ihres Zeichens Tierkommunikatorin ist und Betreiberin des Podcasts Studio Schnabel, den ich liebe. Und Claudi hat tagtäglich in ihrem Geschäft, in ihrem Alltag mit der Kommunikation über den sechsten Sinn zu tun. Ich freue mich auf unser Gespräch und unseren Austausch, der sicherlich auch sehr humorvoll werden wird. Hallo liebe Claudi, willkommen bei Geistreich am Samstag, auch wenn es heute erst Freitag ist. Ne?
Hurra, willkommen zurück, müsstest du eigentlich sagen, weil ich ja schon wieder da sein darf. Vielen Dank für die tolle Einladung, lieber Olli.
Ja, der Mini-Dauergast sozusagen. Aber ich hab einige Gäste, die immer wieder kommen, weil ich das auch schön finde. Nur dann kennt man sich schon und weiß so ein bisschen, wie man tickt. Und es ist ja in einer Folge auch nicht unbedingt alles gesagt. Deshalb darf man ruhig nochmal anknüpfen. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Du bist im April da gewesen. Habe ich eben nachgeschaut, ne, und die Zeit rennt. Deswegen können wir hier ruhig nachlegen. Ich muss mal mein Mikro noch so ein bisschen hier richten, sehe ich gerade. Aber du kannst mich gut hören, ne?
Ja, total. Du bist ganz glasklar. Super.
Ja, wunderbar. Wir haben heute als Grund großes Thema, das Thema Telepathie. Du bist in erster Linie Expertin der Tierkommunikation und da spielt Telepathie eine wesentliche Rolle. Aber Telepathie, wie wir alle wissen, muss sich ja nicht auf Tiere beschränken.
Genau, das ist der Punkt. Und darüber wird heute einiges zu hören sein von uns, denke ich mal.
Genau, und ich darf an dieser Stelle auch schon mal sagen, auf mein Drängen hin hat die liebe Claudi einen Schnupperkurs, also einen Schnupperabend eingerichtet, der wird stattfinden im September. Das verlinken wir hier alles unter den Shownotes und es wird auch einen kleinen Kurs geben, der an drei Abenden läuft im November und Dezember, wo ich dann auch als Teilnehmer mitmachen werde und bin super, super gespannt, denn für mich ist klar, Telepathie ist die Kommunikation der Zukunft. Ne? Ja. Und das ist ja ein Feld, was breit gefächert ist und muss sich nicht auf Menschen oder Tiere beschränken. Es kann, geht sogar auf Außerirdische, ne?
Ja, also theoretisch auf alles, was lebt oder beseelt ist, egal in welcher physischen Form, ne, sich das auffällt.
Ja. Bevor wir da tiefer einsteigen ins Thema Telepathie, möchte ich eine Frage einwerfen, die mir gestellt wurde und von einem sehr treuen Zuschauer. Und zufälligerweise kam diese Frage in meinen Kommentaren gestern. Da habe ich gesagt, da werde ich gleich die Claudi fragen, wie ihr Eindruck dazu ist. Es ging darum, hat jeder Mensch tatsächlich Seelenbegleiter, Geistführer, wie man das auch immer nennen möchte? Und wie ist das bei Tieren? Haben die das auch? Da habe ich gesagt, bei Menschen kann ich das ganz klar sagen, das ist sehr individuell. Hat jeder sein Team, ne?
Ja.
Und bei Tieren habe ich, da würde ich dich erstmal zu Wort kommen lassen wollen.
Habe ich auch eine ganz klare Meinung oder ganz klare Antwort dazu? Ja, definitiv. Tiere gehen nur völlig anders damit um als wir. Wir brauchen also weitaus mehr Erklärung und auch eine bestimmte Phase, wo wir bereit sind, es zu erkennen, dass wir ein geistiges Team haben oder überhaupt ein Team. Und für mich hat jedes Tier, was hier auf der Erde inkarniert, mindestens ein Krafttier und auch ein Team aus Hütern und Beschützern. Es ist ja letzten Endes nicht relevant, wie du die nennst. Ne? Also ob du jetzt sagst Geistführer oder eben manche sagen, es sind Engel oder es sind Wesen, die dich halt hüten und schützen aus einer anderen Dimension heraus. Und das ist bei Tieren definitiv auch so. Und wir holen auch in den Kursen, in dem Aufbaukurs zum Beispiel, holen wir auch das Krafttier oder Krafttiere für die Tiere. Und das macht man eigentlich ein bisschen mehr für die Menschen als fürs Tier. Das kann ich dazu sagen. Ja, weil das, also der Mensch sehnt sich immer nach Erklärung und nach Begründung und möchte erforschen und so, das ist ja auch total okay, ne? Das gehört ja zu dieser Inkarnation dazu. Tiere sind sehr, sehr viel näher an der Quelle, als wir es sind. Und die stellen das einfach nicht in Frage. Ne, wenn wir sagen, dein Krafttier ist ein Panda oder dein Krafttier ist eine Giraffe und das hat das und das geschickt auf der schamanischen Reise, dann nicken die das ab und sagen, ja, ist doch super, alles gut. Also die haben da jetzt nicht so einen Schaff mit, ne, dass die ganz viel nachfragen und sagen, was ist das, was soll ich damit oder so, weil die einfach noch so verbunden sind mit dem Ursprung. Und ja. In kriseligen Situationen, also zum Beispiel, wenn ein Hund in der Klinik ist und man sich ganz große Sorgen macht, dann ist es hilfreich für Mensch und Tier, das Krafttier bewusst an die Seite zu holen. Das heißt aber nicht, dass es nicht sowieso bei dem Tier ist, ne, weil Tiere sehr, sehr nah an diesen Hütern und Schützern dran sind, ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, und mein Verständnis ist genauso. Für mich ist sehr deutlich, dass Seelenbegleiter, Geistführer keine fremden Wesen sind, in Anführungsstrichen, sondern aus unserem eigenen Seelenpool sozusagen stammen. Ich nenne es auch gerne meine eigenen weisen Anteile, die sich bei manchen Menschen tatsächlich auch mit Form präsentieren oder über Farbe oder über irgendeine andere Art der Frequenz. Mhm. Und Tiere haben das Bedürfnis nicht, ne, da eine Form einzubringen, aber diese Führung, diese Art der Begleitung durch eine Inkarnation, die ja für Tiere auch schwierig ist, ne, die haben ja genauso Herausforderungen in diesem Leben wie wir auch, nur anderer Natur, und es wird aus meiner Beobachtung her auch sehr wohl begleitet. Ich habe nicht das Gefühl, dass jede Ameise ein eigenes Geistführerteam hat. Nee. Da habe ich eher das Gefühl, da ist ein Kollektivbewusstsein am Werk, was aber sowohl im physischen als auch im nicht-physischen aktiv ist.
Das sehe ich genauso. Also gerade bei Tierarten, die in einem großen Verbund funktionieren oder auch bei dem Meer oder bei Gräsern oder so, das ist ja auch lebendig. Ne? Also du kannst theoretisch genauso gut zu dem Meer Kontakt aufnehmen oder zu einem Meer oder einem See wie zu einer Ameise. Aber da sehe ich das genauso wie du. Die haben sehr viel weniger Individualbewusstsein und funktionieren eher in diesem großen Verbund. Ne? Und deshalb sehe ich das auch nicht so, dass da so ein Team von Geistführern oder von Krafttieren für jede Ameise da ist, sondern dass es eher so ein Kollektiv ist. Also bin ich voll deiner Meinung. Ja.
Wunderbar, hätten wir das auch geklärt.
Ja, hervorragend.
Ja, dann gehen wir in die Telepathie. Das ist ein Thema, was in den vergangenen Jahren sehr viel, ja, ich will nicht sagen Furore gemacht hat, aber es ist schon ins Gewahrsein der Menschen gerutscht, nicht zuletzt auch durch den amerikanischen Podcast The Telepathy Tapes, der ja nun weltweit wirklich super erfolgreich nicht gelaufen ist. Er läuft ja immer noch, aber insbesondere die erste Staffel war so durchbrechend. Ich erinnere mich an den Tag, als hier in den USA dieser Podcast tatsächlich den sonst größten Podcast der USA, Joe Rogan, übertrumpft hat und auf Platz 1 rutschte. Und da habe ich gedacht, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist der Mainstream involviert. Ne? Und wir dürfen uns einem Thema öffnen, das gerade im Zeitalter der KI nochmal eine ganz neue und andere Bedeutung bekommt. Weil KI ermöglicht uns zwar natürlich hier mit so netten Geräten, ne, miteinander zu kommunizieren, aber ich habe sehr stark die Intuition, dass es einen anderen Weg nehmen wird. Da wird irgendwann eine Kurve kommen und wir werden uns auf das besinnen, was wir in unserer Essenz sind. Und da kommunizieren wir telepathisch.
Ja, da bin ich voll bei dir, Olli. Und das merke ich auch schon ganz lange. Also wie du schon gesagt hast, man spürt einfach, dass sich da was verändert. Und ich meine nicht, also dass dieses ich kann es aber nicht aussprechen, diese Telepathie-Tapes-Geschichte, dass das den größten Podcast abgelöst hat, das ist ja schon mal richtig krass. Also das ist ja ein Zeichen. Und spätestens als Anja Rützel mit einem verstorbenen Kater für den Spiegel sprechen durfte, beziehungsweise ich, habe ich gedacht, okay, es verändert sich was. Leute, da geht was auf. Ein Fenster, eine Timeline, die irgendwie sagt, alles klar, wir lassen das jetzt rein. Wir können das besser reinlassen. Ne? Und ich sehe es ganz genauso wie du, dass also im Zeitalter von KI wird es unheimlich wichtig werden, auf die eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen. Also wieder ein inneres Wissen zu haben von, stimmt das? Wie fühlt sich das für mich an? Was kann ich davon glauben bei den Fake News, Fake Bildern, Fake KI-Stimmen und so? da hast du wenig Referenzwerte, die du zurate ziehen kannst, ne, weil es so echt aussieht und so echt wirkt. Was du aber immer zurate ziehen kannst, ist dein eigenes inneres tiefes Wissen und deine Weisheit. Und wenn wir da wieder anknüpfen, und da geht es gar nicht in erster Linie um Telepathie, sondern auch um Intuition und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die wir alle haben. Also wir haben es leider irgendwie, viele von uns haben es vergessen, dass wir das haben. Aber wir haben sie und wir können sie wieder aktivieren. Und da kommt die Telepathie ins Spiel, zu sagen, ah, alles klar, ich kann das wieder lernen, ne, mit telepathisch über den Tellerrand zu fühlen und zu gucken, ist das wirklich wahr? Was sagt mein inneres Wissen und meine innere Weisheit dazu? Und deshalb halte ich es auch für unglaublich wichtig. Ja.
Ich hatte eine Frage jetzt auch vor kurzem, die irgendwo in den Kommentaren gestellt wurde. Das fand ich ganz interessant. Die werfe ich hier mal in den Raum. Ist Telepathie gleich Intuition?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich finde, es ist die, also die Intuition ist die Vorstufe zur Telepathie. So würde ich das benennen, wenn ich es benennen müsste. Ich finde nicht, dass Telepathie gleich Intuition ist, weil Intuition ist einfach manchmal nur so ein Hauch von Gefühl, ne, dass man denkt so, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, ich möchte eigentlich nicht hin oder da ist es irgendwie komisch, aber weiter geht's dann auch nicht. Ne, die Intuition hat nicht so einen weiten Blick über den Tellerrand. Bei der Telepathie verbindest du dich ja direkt entweder mit dem Feld, dem Wesen, deinem Geistführer, wem auch immer. Also du kannst dich telepathisch verbinden und das ist um ein Vielfaches fundiert und tiefer als die reine Intuition. Aber alles beginnt mit der Intuition. Also so würde ich das sagen.
Ja, und für mich ist auch dieser Aspekt drin, Intuition ist etwas, was ich empfange.
Ja.
Und Telepathie ist etwas Interaktives, direkt, wo ich in den Austausch gehe, hin und her.
Das stimmt. Das kommt auch noch dazu, da hast du recht. Ja, das ist ja nicht so einseitig, ne? Intuition ist eher so ein, es ist ein bisschen wie so ein Hauch, ne? Dass man so einen Gedankenimpuls hat. Und ich sage das auch häufig in meinen Kursen, habe ich erst gestern im Basiskurs wieder gesagt. Der erste Gedankenblitz, den du hast, das ist deine Intuition und das hat was mit Telepathie zu tun. Nimm das ruhig an. Aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen das auf eine bewusste Ebene heben und ganz bewusst empfangen und auch senden, damit wir eben einen Austausch haben, so wie du das gesagt hast, ne? Ein Hin und Her und nicht nur dieses, ich habe was gespürt. Es ist schön, was zu spüren, aber da geht noch viel mehr, Leute, viel mehr.
Wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen? Ich weiß, wir haben das in der letzten Folge schon mal angerissen, aber ich glaube, es ist ganz, um das Bild hier rund zu machen, vielleicht ganz schön, wenn wir da nochmal hin zurückgehen, weil du bist ja eigentlich eine kreative Businessfrau gewesen, ne, kann man sagen.
Sehr erdverbunden auf jeden Fall. Also ich habe immer einen Hang gehabt zu Dingen, die es zu erforschen gab. Also ich habe zum Beispiel früher, also sehr, sehr viel früher, ich fand immer diese Tarot-Kartengeschichten toll oder etwas, wo nicht ganz klar war, wo es hinführt. Ne? Also mich hat immer interessiert, Dingen auf den Grund zu gehen und auch Dingen, die nicht unbedingt mainstreamig waren, ne, wo ich gesagt habe, auch Astrologie, Tarot und so, das fand ich schon spannend, aber nicht bis ins Letzte, ne, dass ich gesagt habe, okay, ich habe da mit wallendem Haar und Räucherstäbchen gesessen und immer nur in die Glaskugel geguckt oder mir meine Zukunft voraussagen lassen. Aber das war schon sehr, sehr früh so. Und ich glaube, deshalb war ich auch offen für die Telepathie, beziehungsweise für dieses erste Tiergespräch, so hat es ja eigentlich angefangen. Und ich hätte mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen können, als über die Tiere dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Weil alles andere hätte ich negiert und abgewehrt. Also ich weiß noch, dass jemand zu mir sagte in meinem ersten Kurs, ja, und du kannst ja auch mit Toten kannst ja auch sprechen. Und das habe ich so stark abgelehnt und konnte das einfach nicht reinlassen. Also da war ich überhaupt nicht an dem Punkt. Und dann öffnete sich, wie gesagt, Tür für Tür für Tür. Und ich bin da in meinem Tempo ganz langsam durchgegangen. Aber es hat alles angefangen mit der Liebe zu Tieren und mit dem Verlust meiner Katze Greta, mit der ich eben eine sehr tiefe Seelenverbindung hatte und auch immer noch habe. Und die hat mir diese Tür geöffnet, sonst wäre ich nicht durchgegangen. Sonst hätte ich gesagt, was ist das für ein Scheiß? Also zu Lebzeiten von ihr habe ich gesagt, was ist das für ein Scheiß? Telepathie oder Tierkommunikation, ne?
Ja, ich fand das, also ich meine, wir haben alle Dr. Doolittle geguckt früher. Ne?
Und alle.
Mich hat das als Kind wirklich total fasziniert, aber da war es ja so, die haben wirklich miteinander gesprochen. Ne? Da konnten die Tiere sprechen, nur andere drumherum haben es nicht gehört. Ne? Ich fand das Konzept ganz witzig, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal überhaupt mit Tierkommunikation in Berührung gekommen bin, aber es hat so einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen, dass das so eine Faszination geworden ist. Und ich sitze häufig auch da mit meiner Lotti und ist ja nicht so, dass die Hunde einen angucken in der Kommunikation. Ist ja nicht, dass sie sich vor dich hinsetzt und dich anschaut, sondern die macht ihr Ding. Aber gleichzeitig läuft dieser Informationsstrom. Und so ist es aber auch in allen anderen Formen der Telepathie, abseits der Tierkommunikation, ob wir nun mit unseren verstorbenen Liebsten in Kontakt stehen. Die müssen auch nicht da sitzen und sich konzentrieren und uns die Gedanken möglichst fokussiert schicken, sondern das geht bei denen auch parallel mit allem anderen, was sie tun. Ob sie kochen, tanzen, singen im Jenseits, ist ganz egal. Ne? Ja. Das läuft einfach ganz selbstverständlich. So wie wir vielleicht am Telefon, während wir in der Küche stehen, auch mit jemandem Palaver halten. Ne? Nur, dass wir unsere verbale Stimme nehmen.
Genau.
Und um die Telepathy-Tapes hier nochmal einzubringen, als ich da die ersten Folgen gehört habe, das hat mich so, es hat irgendwie was mit mir gemacht. Ich kann es gar nicht sagen. Es hat mich auf jeden Fall zutiefst berührt, dass da Mütter unterwegs waren mit autistischen Kindern, die nicht verbal sind. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich nie mit Autismus auseinandergesetzt. Ich hatte nicht mal, ich wusste nicht, dass es nicht verbale Kinder gibt, aufgrund von Autismus oder innerhalb der Symptomatik. Aber dass da Brücken zwischen diesen Kindern auch bestehen, zwischen den Nichtverbalen, die quasi außerkörperlich unterwegs sind und telepathisch auch miteinander kommunizieren, das war selbst für mich nach all den Jahren meiner Arbeit und meiner außerkörperlichen Erfahrung, war das so crazy krass, weil das so natürlich für diese Menschen ist. Die haben keine andere Möglichkeit der Kommunikation. Oder wenn, dann geht's halt übers Buchstabieren vielleicht. Ne? Aber es ist einfach in ihrer Essenz. Ne? Und sie nutzen es mit ihresgleichen, weil wir, die Mund haben, die sind zu faul dazu.
Wir können es eben nicht. Wir haben es nicht gelernt. Ich finde, Olli, dass es ein Unterrichtsfach geben sollte. Wirklich. Ja. Von Anfang an zu fühlen, was andere fühlen. Das würde die Welt so verändern. Das würde die Welt so friedlich machen. Also so viel friedlicher machen. Und also ich verlange, dass es ein Unterrichtsfach geben soll, damit wir wieder in der Lage sind, dieses Wissen, was wir ja alle in uns tragen und was gerade für Leute, die eben ihre Sprache verloren haben oder auch autistische Kinder, ich habe auch 2, 3 autistische Kinder in der Kommunikation, in der telepathischen. Und da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Es gibt ja welche, die können noch sprechen und die können auch relativ viele Sachen machen, aber in der härtesten Abstufung sozusagen haben sie eben keine Sprache mehr und tragen auch noch Windeln, ne, und haben eben nicht ihre Blasen- und Darmkontrolle, die man normalerweise hat. Da gibt es ja ganz krasse Abstufungen. Und da habe ich das genauso empfunden, obwohl ich die Tapes nicht gehört habe. Aber ich musste so nicken innerlich, als du das eben gesagt hast, weil die autistischen Kinder, die ich telepathisch an der Strippe hatte, haben mir übereinstimmend, egal welcher Grad des Autismus das war, haben mir geschickt, dass sie gefangen sind in einem Körper, wo sie nicht in der Lage sind, so zu interagieren, wie wir es tun, aber innen drin alles vorhanden ist. Und ne, diese ganzen Gefühle und das, was sie eigentlich sagen wollen würden, außerhalb der verbalen Sprache, können wir nicht verstehen, weil wir zu blöd sind, unseren telepathischen Kanal auszubauen und zu sagen, okay, wir haben das auch auf dem Kasten, wir können das. Und deshalb halte ich das für eine ganz wichtige Angelegenheit, dass wir da in die Richtung weiterblicken und sagen, wir können das alle, wir müssen das nur wieder üben. Und ich liebe es, wenn Leute mit kleinen Kindern in meine Kurse kommen, weil ich dann immer sage, du, wie alt ist dein Kind? Und wenn die noch nicht eingeschult sind, dann gibt's eine richtig gute Chance, dass man den telepathischen Sinn aktiv hält. Und dafür habe ich Übungen, die ich dann mitgebe und sage, bitte mach das, weil das werden die Kinder der neuen Welt für mich. Also die von Anfang an diesen Sinn nicht über Bord fallen lassen, die alle Sinne bedienen, bespielen, den haptischen, den visuellen, den auditiven und eben auch den telepathischen. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, wenn ich eben Mütter oder eben auch Väter in den Kursen habe, dass die mit den Kindern üben. Weil wenn der Sinn aktiv bleibt, musst du das nicht mehr dir mühsam zurückholen. Dann braucht man diese Kurse, die ich jetzt gebe, nicht mehr, weil man diesen Sinn von Anfang an bespielt hat Und das wünsche ich mir total. Und so machen das diese Kinder eben auch. Die haben alles, was wir haben, nur die verbale Sprache nicht und der Körper, die sind gefangen in einem Körper häufig, der nicht so will, wie sie wollen. Und das ist ja auch sehr, sehr frustrierend. Ne, also die haben ja oft auch Wutanfälle und kann man auch verstehen. Ey, bitte, keiner versteht dich. Du bist gefangen in diesem Körper, wie so ein Gefängnis. Ja, und das ist toll, wenn Mütter. Wenn Mütter das können mit ihren autistischen oder überhaupt auch vielleicht Kindern, die die Sprache nicht beherrschen aus irgendwelchen Gründen, in Verbindung gehen und trotzdem alles verstehen, wie toll ist das denn bitte? Also das ist doch einfach großartig.
Wir nutzen Telepathie unbewusst, ne? Darf man vielleicht auch schon sagen an dieser Stelle. Ich erinnere mich, also insbesondere Mütter und Kinder haben oft diese sehr ausgeprägte telepathische Verbindung. Ne? Jede Mutter weiß, wovon ich rede, wenn das Kind irgendwie unterwegs ist, besonders in Teenagerjahren oder als junge Erwachsene, da eine Mutter empfängt einen Hilferuf. Und es ist ja so im Innerlichen, wenn es uns schlecht geht, dann schreien wir Mama. Das kennen wir noch aus unserer Kleinkindzeit. Das war das erste Wort für die meisten Kinder ist das erste Wort Mama. Und das ist mit einer Verbindung, steht das im Verhältnis, die Sicherheit gibt und die eben auch Bereitschaft zur Unterstützung hat. Das ist einfach in der Natur der Mutter. Und selbst wenn wir Teenager oder junge Erwachsene sind, wenn es ans Eingemachte geht, egal was die Situation ist, wenn es gefährlich wird, dann schreien wir innerlich Mama.
Immer.
Na, und die empfängt das, wenn sie nicht komplett irgendwie dumpf ist, sage ich mal. Also meine Mutter hat das empfangen. Und meine Mutter war jetzt nicht unbedingt jemand, die sich für solche Themen hätte interessiert, ne, ganz und gar nicht. Aber ich erinnere mich an Momente, wo mein Telefon klingelte und sie sagte, was ist denn los? Ich habe das Gefühl, bei dir ist was nicht im Reinen. Ne? Und ich habe dann immer gedacht, woher weiß die das? Na klar, weil ich im Stillen einen Hilferuf ausgesendet habe. Nicht in der Erwartung, dass da eine Antwort kommt, aber ganz klar ausgerichtet wie ein Laserstrahl, ne, in eine Richtung. Und das ist Telepathie im Prinzip. Das muss aber nicht aus Verzweiflung passieren. Ne, das kann auch aus Dankbarkeit, aus Liebe, ne, in jeglicher Form. Und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen in die Technik mal schauen wollen, was du dazu sagst. Was ist das Benzin im Tank für die Telepathie?
Also auf jeden Fall Verbindung. Und das, was du beschreibst, also Mütter mit ihren Kindern, trifft übrigens auch auf die Mütter mit ihren Kindern mit Fell zu. Also nicht nur die ohne. Ich finde, Leute, die mit Tieren leben, das sind ja auch unsere Kinder, die tragen zwar Fell, aber wir haben ja auch die Obhut für sie übernommen und sie sind im Grunde, sind wir die liebevollen Erziehungsberechtigten für die Leute mit Fell. Deshalb finde ich, ist es nicht nur bei Zweibeinern, sondern auch bei Vierbeinern so. Das ist mir wichtig zu sagen. Und da funktioniert diese Verbindung häufig auch sehr, sehr gut. Auch wenn manchmal die getrübt wird, und das ist bei Menschenkindern auch so, wenn man stark in Sorge ist. Das kennst du bestimmt auch, dann funktioniert der telepathische Sinn sehr, sehr eingeschränkt, weil dein Kopfkarussell oder dein Gedankenkarussell und diese Splatter-Filme, die dann zumindest bei mir im Kopf ablaufen, weil ich mir Sorgen mache, diesen feinen telepathischen Kanal zerstören. Also die überdecken den, zerstören ihn nicht, aber überdecken ihn. Und dann kann man sich den krassesten Gedanken hingeben, was dem Kind passiert ist, und in Wirklichkeit ist gar nichts passiert. Also das geht auch in die Richtung. Und bei mir ist es persönlich so, ich komme gleich zu der Antwort auf deine Frage, bei mir ist es persönlich so, wenn ich mir ganz stark Sorgen mache um unseren Freigängerkater, dann ist mein telepathischer Sinn gar nichts mehr wert, weil der so fein ist, dass der kommt nicht raus, wenn mein Kopf so stark ist und dieses Gefühl von, oh Gott, da ist bestimmt was passiert, dann ist alles andere stärker als der telepathische Sinn. Und das funktioniert natürlich bei Menschenkindern genauso. Und der Motor oder der Antrieb ist, glaube ich, diese tiefe innere Verbindung und auch die Seelenverwandtschaft oder Seelenverbindung, die man hat. Nicht nur zu jemand, den man geboren hat, sondern vielleicht auch zu jemand, mit dem man lebt, den man liebt, den man kennenlernt, unabhängig ob mit Fell oder ohne. Und ich glaube, das ist weil wir alle ja miteinander verbunden sind, ist das wie so ein unsichtbares Netz, wo wir die Fäden immer wieder greifen können. Deshalb brauchen wir eigentlich gar kein Benzin, sondern wir brauchen die Erinnerung daran, dass die Verbindung sowieso da ist. Und wenn wir uns daran erinnern, dann ist es wie so, ach ja, ich nehme mal den Hörer ab. Ja, ich gehe mal zum Telefon, ich kann den ja anrufen, ich kann Olli ja anrufen. Ich habe ja eine Verbindung, eine Leitung. Also das wäre so meine Antwort auf die Frage. Ist das plausibel?
Ja,
oder
eine gewisse emotionale Neutralität, glaube ich, unterstützt. Ne? Denn wenn ich zu sehr aufgewühlt bin, wie du eben sagtest, Mangel und Angstbewusstsein sind die Killer der telepathischen Kommunikation. Ne? Weil wir da anfangen zu projizieren und dann wird das nichts. Das ist bei außerkörperlichen Erfahrungen genau das Gleiche. Da gehört dann ein Gewahrsein dazu, was so ein bisschen trainiert werden will. Ne, wo befinde ich mich gerade? Bin ich in der Projektion oder bin ich tatsächlich neutral?
Ne, ja, da hast du auch in deinem Buch drüber geschrieben. Ne? Fand ich auch ganz interessant, weil viele dann sich die wildesten Geschichten ausdenken und die sind dann natürlich schon in der Projektion und nicht mehr da, wo sie denken zu sein. Und das ist ja die Kunst, das auseinanderzuhalten, auch in der Telepathie. Und das darf man üben, genau wie man darf alles üben. Ne, sogar Autofahren, mein Gott. Ja. Sowas Einfaches wie Autofahren.
Kann ich heute noch nicht.
Was?
Doch, aber wenn man meine Frau fragt, dann ist die Antwort nein. Wenn man mich fragt, ist die Antwort ja. So ist man da.
Das ist eine Wahrnehmungsfrage. Ja, genau. Naja, also es ist auf jeden Fall, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das muss Maika leider rausschneiden.
Nein, Geist rausgeschnitten. Wir dürfen hier ruhig, auch Aussetzer haben.
Nein, ich will keine Aussetzer haben. Es muss immer perfekt sein. Nein.
Ja, wir waren bei der emotionalen Neutralität als Grundlage für Telepathie. Und das ist, wie gesagt, man darf es üben. Ne? Und es ist vielleicht auch nicht, ich glaube, es ist einfach die größte Hürde. Also für mich, ich kann immer nur für mich persönlich sprechen, ne? Weil ich bin auch ein Mensch, der tatsächlich sehr emotional ist. Ne? Nicht jeder hat das in die Wiege gelegt bekommen, aber bei mir ist das so. Ich habe zum Glück jetzt so für mich gelernt, ne? Mich selber zu beobachten und habe das im Blick, ne? Was ist Projektion, was ist tatsächlich reine Wahrnehmung. Aber ich bin lange also kein Experte auf dem Gebiet. Ne? Das ist so ein Prozess, ne, der immer wieder, wie du sagst, sich dran zu erinnern. Ne, ja. Wir haben das nicht präsent, diese Fähigkeit.
Ne, nee, dafür sind wir glaube ich, auch nicht hergekommen. Also ich glaube, es geht auch darum, das zu lernen und immer sich schrittweise da weiterzuentwickeln, wie du schon sagst. Man reflektiert es dann irgendwie und ich trete auch manchmal einen Schritt zurück. Da denke ich immer an Eckhart Tolle, den ich irgendwann mal viel gelesen habe, weil ich das cool fand. Ne? Also dieses, was der da irgendwie mit dieser Präsenz und Gegenwart und im Grunde ist es nur deine Wahrnehmung und so. Das hat mich sehr, sehr geprägt. Und dann trete ich manchmal in Situationen, wo ich zum Beispiel sehr emotional involviert bin. Das kennst du ja dann auch. Ne, deshalb verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut, weil ich bin auch so ein kleines emotionales Scheißerchen, wenn man so sagen will. Da kann man natürlich auch gut fühlen. Ne, es gibt ja Menschen, die können nicht so gut fühlen. Also es ist auch ein Vorteil, fühlen zu können, auch in der Telepathie, weil wenn du diese Gefühle zulässt, dann kriegst du halt auch viel. Ne, und Menschen, die nicht so viel fühlen, für die ist es ein bisschen schwieriger. Die dürfen da erstmal ein bisschen üben. Deshalb bin ich froh, dass ich viel fühle. Also ich liebe das, viel zu fühlen, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Aber das hat uns, glaube ich, dahin gebracht, wo wir heute sind. Ne, wenn wir nicht viel fühlen würden, dann wären wir kleine Bremsklötze irgendwo.
Ja.
Ja. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verfolgt. Ich wollte irgendwas sagen.
Oh. Ja, ich fange einen neuen Faden an. Ne, weil es wird sich der eine oder andere fragen, ja, wozu ist denn Telepathie überhaupt nötig? Warum brauche ich das denn? Ne, und ein Gedanke oder eine Inspiration, die mir da kommt, ist tatsächlich auch zum Verständnis unserer Mitmenschen, insbesondere der, die vielleicht nicht die Kapazität des Ausdrucks haben. Wie wir eben sagten, autistische Kinder sind ja unter Umständen, wenn sie nicht verbal sind, nur eine sehr begrenzte Gruppe von Menschen, für die das sehr wichtig ist. Aber wenn wir in die Sterbebegleitung schauen, ne, auch da ist das etwas, wir haben, wenn wir Menschen begleiten, oftmals nicht mehr die Möglichkeit der verbalen Kommunikation, gerade auf die letzten Meter. Ne, wenn ein Sterbender nicht mehr spricht, der sendet weiterhin.
Ja.
Ne, der zieht sich nicht komplett zurück, aber die Kraft fehlt oder vielleicht es gibt Menschen, deren Gehirn nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Ne? Und
oder Koma-Patienten. Ne? Koma-Patienten,
komatöse Patienten. Ne? Demenz, auch das ist ein Thema, was in den Telepathy-Tapes
Telepathy-Tapes? Ich kann es gar nicht aussprechen. Schön machst du das.
Ich sollte es besser können als Amerikaner. Aber,
stimmt,
das ist beschämend, aber Was auch dort thematisiert wurde. Und da gab es diesen Fall, ich habe es schon mal in einer Geistreich-Folge erwähnt, mit der Maika im letzten Dezember. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, da haben wir den Jahresrückblick gemacht und da haben wir die Telepathy-Tapes beworben, ne, wie warme Semmel, weil wir beide uns so einig waren, das ist so wichtig, ne, und dieses Thema und birgt so viel Kapazität. Und da war in einer Episode ist ein Herr zu Wort gekommen, dessen Frau sehr jung an Alzheimer erkrankt ist. Und je jünger ein Mensch diese Symptome bekommt, je schneller der Weg ins komplette Vergessen. Oh. Und das ging bei der Dame, wenn ich mich recht erinnere, schon in ihren Anfang 50ern los und der Weg war sehr schnell und das war für ihren Mann, war das natürlich eine unfassbare Belastung. Und es kam dieser Moment, wo er sie nicht mehr aufs Klo setzen konnte, nicht mehr ins Auto setzen konnte. Und dann hat er in seiner Verzweiflung geschrien, du musst mir helfen, also innerlich, ne? Du musst mir helfen, du musst mir sagen, was du brauchst, ich kann dich sonst nicht unterstützen. Und plötzlich hat er, und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt typisch, aber er hat auditiv ihre Stimme wahrgenommen, die ihm ganz klar gesagt hat, was er tun kann, damit sie aufs Klo, damit sie sitzen kann, überhaupt sich hinsetzen kann, ins Auto oder auch auf die Toilettenschüssel.
Ja.
Und der hat natürlich Bauklötze gestaunt und dann hat er genau das getan und das hat funktioniert. Und dann Wahnsinn. Hat diese Beziehung eine komplett neue Dimension bekommen und er ist durch die Stadt gegangen und hat plötzlich Signale von anderen Alzheimer-Patienten empfangen. Ist dann in ein Pflegeheim gegangen und hat gesagt, ich kann euch helfen, mit den Leuten zu kommunizieren, ich höre die. Ne? So ein bisschen wie Dr. Doolittle, nur für Alzheimer-Kranke.
Ja, ja, ja.
Und das hat mich so berührt, wo ich dachte, wir sind uns gar nicht bewusst, wie bitter nötig wir diese Entwicklung haben. Ne? Das ist ein so wichtiges Kommunikationsmittel für so viele Lebensbereiche. Ja. Und es kann so hilfreich sein. Deswegen freue ich mich jetzt so, dass du diesen Raum öffnest über die Tiere hinaus. Aber die Tiere sind ja inkludiert. Ne? Wer,
ja.
Wer jetzt Telepathie lernt, der muss das nicht auf Tiere beschränken. Und jetzt ist mir auch das Datum wieder eingefallen. 7. September wird der Schnupperabend sein. Ich will es hier nochmal einwerfen, aber wir verlinken es. Ne? Und ich hoffe, dass da Tausende von Menschen mitmachen, am allerliebsten, weil ich habe es in mir. Das ist Teil auch meiner. Ja, so ein ganz tiefer Wunsch. Ne? Wir haben vorhin im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen und ich habe es auch schon mehrfach im Podcast erwähnt. Ich bin in so einer Wandlungsphase, wo meine Arbeit nochmal eine neue Dimension annehmen wird. Mhm. Ne? Und da geht es um Sterbebegleitung über den Tod hinaus. Das ist alles noch nicht spruchreif, das ist alles noch, das formt sich alles noch, aber der Weg ist sehr klar, der sich vor mir zeigt. Und da ist Telepathie eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ne?
Auf jeden Fall. Und das ist auch so wichtig, haben wir ja letztes Mal schon thematisiert, einfach dieses Wissen in die Welt zu tragen, dass Sterbebegleitung mehr ist, als auf Palliativstationen Hilfe zu bekommen. Ne? Also viel, viel mehr. Und wie du sagst, das würde für viele Menschen alles verändern. Ne? Also ich habe ja so ein, zwei Fälle auch aus meiner Praxis, wo Menschen dann sagen, kannst du auch mit meiner Mama Kontakt aufnehmen. Ich bin ja eigentlich als Tierkommunikatorin tätig und zwar keine Einzelgespräche mehr, aber ich habe ja noch Stammkunden und das erinnerte mich jetzt gerade daran, als du gesprochen hast, weil mich eine Altkundin irgendwie anrief und sagte, Mensch, meine Mama liegt im Sterben, ich habe das Gefühl, sie braucht was, ich verstehe sie nicht, kannst du mal in Kontakt gehen? Normalerweise mache ich das nicht, weil ich habe, glaube ich, das schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob an dieser Stelle oder an der anderen, weil die Verbindungen von Mensch zu Mensch deutlich komplexer und komplizierter sind als die von Tier zu Mensch. Und da ist es manchmal schwierig, sich einzumischen, ne, und die richtigen Worte zu finden, obwohl ich eine Wortakrobatin bin oder mich so gut ausdrücken kann, fehlt mir manchmal trotzdem die richtige Formulierung, um den Menschen zu erreichen und ich möchte den nicht noch mehr ins Unglück stürzen. Deshalb lehne ich das meistens ab, in dem Fall aber nicht. Weiß nicht warum, fühlte sich einfach richtig an. Und dann habe ich gesagt, ich frage sie mal. Und weil sie hatte das Gefühl, sie kann einfach nicht gehen. Na, sie kann nicht gehen, sie brauchte noch irgendwas, aber sie kam nicht drauf, was. Und dann habe ich sie gefragt und die Antwort kam so unfassbar schnell. Hat sie gesagt, sie möchte unbedingt den Ring haben. Den Ring, den sie bekommen hat von ihrem Mann, der schon länger tot war. Und dann hat sie mir den Ring beschrieben. Und dann habe ich gesagt, gut. Und dann habe ich ihr das gesagt, habe gesagt, du, die möchte den Ring haben. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Das hat sie jetzt nicht dazu gesagt. Und dann meinte sie, ja, ich suche den. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Und der hat den gefunden und hat sie ihn ihr gegeben. Und 1,5 Tage später war sie tot. Wow. Also das heißt, sie brauchte einfach, ich weiß nicht warum, ne, sie hat mir nicht gesagt, warum, sie hat nur sehr genau geschickt, dass sie diesen Ring möchte. Und das hat ja die Tochter auch empfangen, aber eben nicht, dass es der Ring ist, weil dazu war sie zu nah dran. Also das war schon Wahnsinn. Ja.
Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung auch, die wir haben, wenn wir emotional sehr nah dran sind. Deswegen wird es manchmal schwierig. Ich sehe es ja bei meiner Lotti. Ne? Vieles bekomme ich, ne? Und aber ganz essentielle Dinge nicht, weil ich einfach zu emotional dabei bin.
Ja, das ist wie bei unseren richtigen Kindern. Ne?
Ja,
also man ist einfach, ich vergleiche es immer mit dem Chefarzt, ne? Der, wenn er seine Frau auf dem Tisch liegen hat, weil die irgendwie ein Herzversagen hatte, dann kann der auch seine Leistung nicht mehr abrufen. Ne, der ist einfach emotional so beteiligt, dass der entweder alles vergisst oder Scheiße baut. Also der macht keine gute Arbeit mehr. Und so ist es bei mir auch. Bei meinen eigenen Tieren muss ich immer meine Kolleginnen fragen. Ne, weil wenn es um was geht, nicht bei Kleinkram, aber wenn es um Leben oder Tod geht oder ich in Sorge bin oder so, funktioniert dieser feine Sinn einfach nicht mehr. Weil, wie du schon sagst, man ist emotional involviert und dann überdeckt das alles. Und dann ist das Gedankenkarussell einfach lauter und stärker.
Ja. Ja. Umso mehr bewundere ich die Mütter, die mit ihren Kindern das hinbekommen. Aber ich glaube, es ist einfach, wenn du keine andere Wahl hast, ne, dann kannst du Berge versetzen. Und wenn du keine Kolleginnen hättest, dann würdest du auch einen Weg finden, deine Emotionen beiseite zu schieben. Ne, weil du weißt, wie wichtig das ist und dass das in der im Kontext eines Tierlebens wirklich über... Ja, über Leben und Tod entscheiden kann eine Tierkommunikation. Ne?
Ja,
wir können in der Medizin natürlich viel bewegen und ich will die auch nicht klein machen. Ne? Das ist ganz wichtig, insbesondere wenn es um Notfälle geht, ne? Auf physischer Ebene. Aber ich weiß es eben auch von meinem Hund, dass diese feinen Dinge Berge bewegen können, ne? Die wir einfach nicht wahrnehmen. Und da ist es schon ganz wertvoll, dass es Leute wie dich gibt.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir wieder lernen, uns selber zu vertrauen. Also wir haben aufgehört, weil wir es immer eingetrichtert bekommen, dass wir allen anderen mehr vertrauen als uns selber. Warum? Also warum zur Hölle lernt man in der Schule? Klar, man lernt unnützes Wissen, man lernt manchmal Wissen, was man braucht. Also Bruchrechnung zum Beispiel ist für mich unnützes Wissen, braucht kein Mensch, fand ich immer, hat mich immer gequält. Aber warum lernt man nicht, selber auf sich selbst zu hören oder stark zu sein als Kind, so wie in den Waldorf-Kindergärten oder in diesen alternativen Kindergärten, wo eben nicht alles um Konkurrenzkampf und so weiter geht. Also sich selber zu vertrauen, das ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Wenn du sagst, okay, ich vertraue mir, ich vertraue meinen Wahrnehmungen, ich weiß, ich kann mir vertrauen, das hat mir schon in meiner Vergangenheit oft geholfen, weil ich den richtigen Riecher hatte. Das sagen ja auch viele Leute. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, ne? Ich kann gut über den Tellerrand gucken, aber sie verlassen sich eben doch nicht darauf, weil sie dann auf andere vertrauen oder auf das, was sie in der Zeitung lesen oder ihnen irgendjemand eingetrichtert hat. Und darum geht es eigentlich im Kern, sich selbst wieder zu vertrauen. Und dann sich zu erinnern oder sich erinnern zu lassen, in diesem Fall in einem Kurs oder durch irgendwas anderes, durch die Telepathy Tapes. Das klingt so ein bisschen wie so ein Synchronsprecher. Dass man dann einfach auf diesen Pfad kommt, wo man sagt, da geht ja was. Ne, aber dieses Vertrauen in dich selber ist eigentlich der Kern. Wenn du das nicht hast, deshalb dauert es auch so lange, bis man tatsächlich telepathisch so in Verbindung gehen kann oder bis man wirklich sicher ist, dass man das vom Tier oder vom Menschen empfangen hat, vom Gegenüber. Ne, weil man sich einfach selber nicht vertraut. Und die Zweifel sind sehr, sehr laut bei vielen, die das lernen. Und wo die Zweifel nicht laut sind, das sind häufig die Leute, die sich selbst ganz gerne überschätzen. Und die dann sagen, wie heißen die? Hochsensibel. Also das ist ja mein Triggerpunkt. Ne? Wenn jemand zu mir sagt, ich bin hochsensibel, denke ich immer, alles klar. Weil das sind immer die Leute, die es nicht geschissen kriegen. Sorry, aber ist so.
Oh, jetzt kommen aber hier, jetzt, ich höre schon in den Kommentaren.
Dann machen wir es weg.
Ich finde es schwierig, auch tatsächlich dieses Label hochsensibel. Ne?
Ja, das Label.
Es wird oftmals auch als Entschuldigung benutzt. Ne?
Ja.
Und es gibt Menschen, die sind hochsensibel, und es gibt Menschen, die glauben, sie sind hochsensibel, aber nutzen es dann mehr als Ausrede, um ich kann dies nicht, ich kann das nicht, weil ich bin hochsensibel. Und
danke,
ich muss sagen,
das meine ich.
Ich will hier niemanden auf die Füße treten, weil ich habe mich selber schon dabei erwischt. Es gab so eine Phase vor einigen Jahren, wo ich mich aus allem rausgezogen habe, weil mir alles zu viel wurde. Ne? Und
ja.
Dann habe ich irgendwo das Wort hochsensibel gehört und habe gesagt, oh, okay, das wird schon jeder verstehen, wenn ich das jetzt einbringe. Ich kann nicht mehr fliegen, weil ich bin hochsensibel. Ich kann nicht mehr auf eine Autobahnraststätte aufs Klo gehen, weil ich bin hochsensibel. Ne? Das ist mir alles zu viel. Ich glaube, da darf man differenzieren.
Ja.
Das ist nicht alles Hochsensibilität, sondern man darf gucken, was sind die wirklichen Gründe auch dafür, warum ticke ich plötzlich so? Und warum manifestieren sich plötzlich gewisse Dinge? Und
ja.
Hochsensibilität ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
Denke ich auch. Also
ja,
das mehr
ja.
Fühlen ist eigentlich nie schlecht. Das Wichtige ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, damit ich mit der Außenwelt zurechtkomme? Weil es hat ja auch keinen Sinn, wenn du dich auf einer Holzhütte einschließt und nicht mehr rausgehen kann, weil du rausgehen kannst, weil du die Düfte nicht mehr erträgst, die Geräusche nicht mehr erträgst. Und man wird einfach auch empfindlicher. Das habe ich auch. Ich finde dieses, wie du es gesagt hast, das ist so korrekt, also viel besser, als ich es hier sagen könnte. Ich bin dann immer so doll. Also du hast es sehr schön diplomatisch gesagt. Also danke dafür. Es ist einfach so ein Label, was die Leute sich umhängen, so ein Etikett und sagen, bam, ich bin hochsensibel. Und das ist das, was mich eigentlich triggert. Nicht, dass sie hochsensibel sind, weil das gibt es mit Sicherheit und das habe ich auch häufig in meinen Kursen, darauf nehme ich auch Rücksicht. Aber dieses Label, sich umzuhängen und zu sagen, hier, ich bin es, jetzt musst du auf mich achten, das nervt mich, finde ich doof.
Ja, ich muss auch sagen, ist für mich auch ein schwieriges Thema, weil Menschen, oder ich habe zumindest den Eindruck, ich kann ja nur von meiner Wahrnehmung sprechen, dass Menschen sich dadurch sehr einschränken. Na, und das führt manchmal, nicht immer, auch schnell in ein Opferbewusstsein, das schleicht sich ein.
Ja.
Und das wiederum ist für nichts förderlich. Ne? Deswegen darf man sich ruhig mal hinsetzen und schauen, weißt du, was ist hier echt, was ist echt authentisch und was ist Projektion? Ich projiziere ja auch als Mensch Dinge auf mich selber, auf mein Spiegelbild sozusagen.
Total.
Und nehme sowas an. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu differenzieren.
Das stimmt. Und ich finde,
man ist von außen sichtbarer als von innen. Mich hat auch jemand von außen darauf aufmerksam gemacht, muss ich sagen.
Ehrlich?
Weil plötzlich wurde Olli so pinzig wollte dies nicht und wollte das nicht. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, so zieh dir mal die Schlappen an, das ist hier in deinem Kopf, das ist Kopfkino. Ne? Und das hat natürlich mein Ego extrem verletzt, weil ich mir dieses Label so schön hingehängt hatte. Aber ich muss im Nachhinein sagen, das war ein bereichernder Moment, ne? Weil ich bin dann ehrlich zu mir geworden und habe gesagt, okay, es geht auch anders.
Ja. Aber das ist ja interessant, dass du das von außen gespiegelt bekommen hast und dann gesagt hast, ich guck's mir nochmal an. Vielleicht stimmt es doch nicht mit dem Label. Ich häng's wieder ab. Man schränkt sich ja so ein, wenn man sich in eine Schublade steckt und sagt, ich bin so und so, ich bin das und das. Wir sind immer alles. Also für mich sind wir immer alles. Wir können auch alles sein.
Das ist ein schöner Satz.
Ja.
Ja, wir sind immer alles und wir dürfen schauen, wie wir das alles für uns arrangieren.
Genau, was nicht heißt, dass wir alle in einem Leben Millionäre und Yachtbesitzer und was weiß ich sind, das meine ich damit nicht, aber wir tragen im Grunde alle alles in uns und jeder ist mal Täter, Opfer, Retter, das ist ja dieses Dreieck, ne? Und mein Gott, das gehört irgendwie zum Spiel, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, seit ich das Leben als Spielfeld sehe, kann ich häufig über solche Sachen, selbst wenn ich Opfer bin, ne, also ich bin auch beschissen worden, betrogen worden, mein Gott, wer nicht? Selbst wenn ich Opfer bin, kann ich im Nachhinein, in dem Moment nicht, aber im Nachhinein kann ich sagen, okay, da habe ich die Opferrolle gehabt, aber da möchte ich nicht drinbleiben. Und ich entscheide, ob ich aus der Opferrolle rausgehe und ich möchte nicht mein Leben lang in dieser Opferrolle sein, oh, ich bin beschissen und betrogen worden. Danke, nein. Und das kann ja jeder selber entscheiden, das dann einfach auch zu sehen. Ich bin ja ein großer Fan von dem hawaiianischen Ho'oponopono. Das habe ich schon sehr, sehr häufig gemacht. Das liebe ich sehr. Sehr kraftvoll.
Ja, und es geht am Ende immer darum, in die Verantwortung zu treten,
genau.
In die Selbstverantwortung zu treten, weil niemand wird das Schiff für dich steuern. Das kannst nur du selber, egal wie die Umstände sind. Aber wir müssen alle durch diese Täler und wir müssen alle irgendwo mal Opfer gewesen sein, damit wir es überhaupt erkennen können.
Ja. Es macht so Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ich finde es toll. Sind wir erwachsen? Mein Gott, sind wir erwachsen und großartig.
Naja, eben, wer in meinem Alter nicht erwachsen ist, ne, der sollte sich aber auch besser verstecken.
Also ich bitte dich, ich kenne 60-Jährige, wo ich manchmal denke, wo stehst du? Also nicht, dass ich auf die runtergucke, aber dann denke ich so, was hast du in den 60 Jahren an Lebenserfahrung gesammelt, dass du immer noch an diesem Punkt steckst, ne, wo du sagst, die Welt ist schlecht, ich bin das Opfer, ich bin die arme Sau. Also kannst ja da stehen bleiben, aber es macht ja nicht glücklich. Also wenn die Leute wenigstens glücklich wären an dem Punkt, das ist ja dann in Ordnung. Aber die sind nicht glücklich und verpesten damit irgendwie ihr Leben, dass sie in einer Rolle stecken bleiben. Das finde ich sehr schade. Deshalb, wie schön, dass wir so erwachsen sind, finde ich gerade geil.
Ja, ich bin aber nicht immer so erwachsen, ne? Darf ich auch dazu sagen. Also ich habe auch meine Teenager-Momente. Meine liebe Frau Anna, die würde da einiges zu sagen können.
Das ist auch voll korrekt so. Das muss auch so sein.
Ja, aber auch das ist ja, deswegen sind wir ja Beziehungstiere, ne, wir Menschen, damit wir uns diese Sachen spiegeln. Ich war ja eigentlich, obwohl das, jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, aber ich war ja eigentlich total überzeugter Single. Na, also so überzeugt, dass ich überhaupt ich hatte für mich beschlossen, das war's, ich will mit diesem ganzen Beziehungsscheiß nichts zu tun haben, weil ich in meinem ganzen Kreis von Menschen überall erlebt habe, was für Dramen sich in den Beziehungen abspielen, ne, und das, wohin das führt, für 9 von 10 Ehen, ne, und wer darunter leidet am Ende, ne, und da habe ich gesagt, so, nee, das überspringe ich mal in diesem Leben. Und dann kam aber tatsächlich bei einem ganz unerwartetem Reading von einem amerikanischen Channel-Medium auf die letzten Meter meiner Sitzung. Es war meine allererste Sitzung, die ich je bekommen habe. Ne? Und ich wollte auch nie eine Sitzung haben. Und da kam so, du wirst in naher Zukunft die Möglichkeit haben. Ne? Da wird sich eine Beziehungsmöglichkeit öffnen. Und du hast natürlich die Wahl.
Und hast du immer, ne? Man hat immer die Wahl.
Ja, du hast immer die Wahl. Ne? Und das ist, ich weiß, du hast ja da eine Entscheidung zurechtgelegt für dein Leben, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn du den Raum der Möglichkeiten betrittst? Und das nutze ich sehr gerne heutzutage, diesen Ausdruck. Ne? Und weil es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nur über Beziehung lernen, ne? Und erfahren.
Das stimmt.
Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann, ne? wenn ich Ja sage? Ne? Am Ende bin ich natürlich tief dankbar dafür. Das wäre ohne diesen Impuls nicht geschehen.
Wahnsinn. Das ist richtig spannend. Vor allem, weil ich im Grunde jetzt im Moment an demselben Punkt bin, wo ich sage, ja, ich hatte 3 große Lieben im Leben. Ich war verheiratet, ich habe einen Sohn. Ne, also ich brauche jetzt irgendwie auch keinen Kerl mehr. Wenn einer auftaucht, okay. Aber wenn keiner auftaucht, auch okay. Ne, also ich sehe
3 große Lieben, das reicht aber auch, Claudi.
Finde ich auch. Es ist schon fast ausverschämt, ne?
Aber damals auch erst, wie alt war ich da? Ich habe mit 51 geheiratet. Also auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn.
Ich war in meinen 40ern, Anfang 40 vielleicht, Anfang Mitte 40, so muss das gewesen sein. Ne? Da ist man ja noch, da geht ja noch was, ne? Im Prinzip.
Ja, da geht noch was. Ach, du meinst jetzt bei mir nicht mehr, ne? Ja, hast recht, Olli, ist vorbei. Alles vorbei.
Das wollte ich nicht, habe ich gesagt, aber also ich verstehe, wenn man irgendwann sagt, so jetzt reicht's dann auch, ne? Wenn man es dann oft genug probiert hat, ne? Und man hat seine Zyklen gehabt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mich nochmal für diese Möglichkeit oder nochmal, ich sage es mal ganz freundlich, ob ich nochmal in den Raum der Möglichkeiten treten wollen würde in der Hinsicht, weil es eben andere Dinge gibt auch noch, die ich vielleicht erfahren wollen würde, die halt in einer festen Partnerschaft vielleicht auch nicht möglich sind.
Ja, das ist der Punkt. Ne? Also ich habe ja immer lange mit den Männern zusammengelebt und durch dieses Verheiratetsein und dadurch, dass wir heute auch weiter gut befreundet sind, mein Ex und ich, habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas versäumt habe. Ne? Also es ist einfach, es ist eine runde Sache. Und wir, nur weil wir nicht mehr zusammen sind, den Weg zusammengehen, heißt es nicht, dass er nicht mehr auf meinem Feld der Möglichkeiten liegt. Ne? Wir sind nicht mehr ein Paar, aber uns verbindet ja, und diesen Gedanken finde ich so wunderschön, wo ich mich lange als Opfer fühle. Was heißt lange? Also ich habe viel dran gearbeitet, aber ich fühlte mich eine Zeit als Opfer. Und das konnte ich aber komplett loslassen, weil ich gesehen habe, das, was uns verbindet, ist immer noch da. Das ist nur nicht mehr aktiv auf dem Zeitstrahl. Also Zeit ist für mich ja eher ein Kreis. Und wenn ich zurückblicke, dann haben wir das ja gehabt. Und die Zeit war ja gut. Die war ja nicht nur schlecht. Okay, das Ende war kacke. Aber Aber alles, was davor war, war ja gut. Und oder vieles, vieles war gut. Und das kann ich fühlen, dass wir immer noch verbunden sind auf diesem Kreis. Also wir sind zwar nicht mehr zusammen aktiv, aber irgendwie auch doch noch. Und das finde ich total schön. Ich glaube nicht, dass ich
Ja.
mir damit einen vom Pferd erzähle, sondern es ist eher so ein großräumiges Denken von, es ist nicht zu Ende, nur weil wir nicht mehr den Weg zu zweit in einem Reihenhaus gehen. Ne? Also, der ist ja immer noch da.
In einem Reihenhaus vor allen Dingen, ja,
Ja, ganz schlimm.
schön.
Ein Reihenhaus in Bramfeld. Das war ganz ehrlich, Leute, wenn jemand zuhört, zieht niemals nach Bramfeld. Das war die schlimmste Ecke, in die ich jemals ziehen konnte. Zumindest nicht in die Reihenhäuser. Bramfeld ist
Ich
nicht so
weiß gar
schön.
nicht, wo das ist,
In Hamburg.
aber
Ja, in
ach so,
Hamburg.
ja.
Ja, also das war nichts.
Jetzt wollte ich noch mal den Bogen schlagen und jetzt habe ich aber meinen Faden
Zur
verloren. Wie sind
Telepathie.
wir denn jetzt von Telepathie in die Beziehungs
Tja,
Themen gerutscht. Ich
da
weiß es schon
fragst du
gar
die
nicht
Falschen.
mehr. Aber ja, jetzt habe ich gerade den totalen Blackout.
Macht doch nichts.
Ist, nee, passiert schon mal. Ist jetzt, das Schiff ist jetzt einfach mal am Thema vorbeigesegelt, aber das macht nichts. Ich bin immer der Meinung, wenn sowas passiert, passiert es nicht ohne Grund. Und da ist eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, der jetzt genau das brauchte. Ne? Bevor ihr jetzt alle in die Tasten schlagt, was redet ihr denn da für einen Quatsch heute? Ne? Habt ein bisschen Mitgefühl für die Leute, die vielleicht jetzt gerade irgendeinen Impuls brauchten und der ist
Ja.
vielleicht über diese kleine Abschwerfung hier angekommen.
Das ist so schön, weil ich das in meinen Kursen auch immer sage. Es findet keine Gruppe umsonst zusammen. Ne? Also diese
Ja.
Jahresgruppen, weil die geben sich alle, auch wenn sie es noch nicht sehen, aber viele finden zusammen, die sich sonst nie getroffen hätten. Also ich
Ja.
betrachte mich auch als absolut, ist bei dir bestimmt ähnlich, als Verbinder. Ne? Ich bin ein Verbinder. Ich verbinde Leben von Menschen miteinander, die sich sonst nicht getroffen hätten. Und die können sich gegenseitig oder müssen sich sogar was geben auf ihrem Weg, weil sie dann vorankommen oder weil das der Seelenplan ist oder whatever. Und das finde ich voll schön, dass du das jetzt gesagt hast, dass irgendjemand brauchte gerade diesen Exkurs zu Beziehung und so weiter. Das ist cool.
Ja.
Ja.
Und das ist so ein schöner Punkt auch. Ich habe interessanterweise gleich in mehreren Podcasts habe ich dieses Thema aufgegriffen, weil wir irgendwie darauf gekommen sind. Und du hast es jetzt auch angesprochen. Und es ist so wichtig. Wenn wir uns öffnen und neue Fähigkeiten entwickeln möchten, dann ist natürlich unser Ego auch immer so ein bisschen mit am Werk. Ich buche einen Kurs, ich bezahle dafür, mache die Reise und lande dann bei Oliver oder Claudi. Und dann ist mein Ego plötzlich dreht am Rad, weil für mich passiert hier augenscheinlich nichts. Na, oder ich bekomme nicht das, was ich mir erwartet habe oder was ich das Ego erwartet hat. Deswegen versuche ich zu Beginn eines jeden Workshops immer auch einzuwerfen. Ne? Seid offen für die Möglichkeit oder sei offen für die Möglichkeit, dass du vielleicht nicht für dich hier bist, sondern für jemand anderen. Dass genau diese Energie, die du mitbringst, in diesen Raum gebraucht wird, damit überhaupt diese Gruppe stattfinden kann. Ne,
Toll. Ja, das
da
öffnet ja
entsteht
auch
so.
wieder einen Raum. Ja.
Ja, und ich habe das für mich irgendwann. Ich hatte auch so ein Retreat am Monroe-Institut, wo rein gar nichts für mich passierte. Ne? Und wo mir ein Trainer dann irgendwann am Tag 4 plötzlich so einen kleinen Seitenhieb gab und sagt: Ich merke, dass du sehr frustriert bist, aber schau doch mal, was du hier zwischen den Übungen alles in Bewegung gesetzt hast für die da drüben, für den da drüben, ne? Und insbesondere für eine Dame, die da war. Ich dann dachte so, ja. Und da habe ich mich plötzlich ganz anders gefühlt. Und
Toll.
habe gedacht, vielleicht war das jetzt der Sinn. Klar, habe ich nicht, ich bin in den Laden gegangen, weil ich habe für die Milch bezahlt, aber ich habe vielleicht was ganz anderes wieder mit rausgenommen. Ne? Und es war eine sehr, sehr wichtige Lektion für mich. Und so versuche ich heute auch in diese Programme zu gehen. Und du wirst lachen. Ich habe vor ein paar Wochen als Teilnehmer ein Retreat mitgemacht vom Monroe-Institut. Und da war am zweiten Tag schon sehr deutlich, dass ich für jemand Bestimmtes da war.
Cool. Ja,
Na,
echt
und
gut.
ich kannte die Person nicht, habe auch danach nichts mehr von der Person gehört, aber da ist es zu einem Austausch gekommen, der so bedeutend war für diese Dame, ohne dass ich da irgendwie was wusste, was ich da überhaupt beigetragen hatte. Das hat sie mir erst dann im Nachhinein zu verstehen gegeben. Und da habe ich mich so drüber gefreut.
Das ist toll.
Ne,
Ja.
ja.
Ja, wir wissen eben oft nicht, was passiert und warum. Und wir dürfen wieder ins Vertrauen kommen, dass es schon richtig ist, so wie es ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also auch in den Tiergesprächen, manchmal passiert vermeintlich nichts. Und dann hört man viel später, vielleicht von jemand anderem, vielleicht von der Person, und da ist jetzt das und das passiert. Ich habe früher ja viele Pferdegespräche geführt mit Boxenpferden. Das habe ich zum Glück nicht mehr. Also Pferd in der Box ist halt so das Schlimmste, was geht eigentlich. Und die waren häufig eben auch sehr, relativ unglücklich und eingeengt. Und da war das häufig so, dass ich dem Menschen versucht habe, das mitzuteilen, dass die Haltungsform eine Rolle spielt für die mentale Gesundheit des Pferdes und so weiter, als fluchtlaufend Herdentier. Und dann habe ich manchmal im Nachhinein, ich war dann auch oft frustriert danach und habe gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr auf solche Gespräche, es ändert sich gar nichts. Und ich habe so häufig dann Sachen erfahren, du, die sind umgezogen, die ist jetzt im Offenstall. Und dann ging es mir wie dir, dann habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, du weißt nicht, was passiert. Vertrau darauf, dass alles, was du tust, eine Wirkung hat, wie dieser kleine Butterfly-Effekt mit diesem Flügelschlag. Du weißt es einfach nicht, aber irgendeine Wirkung hat es und manchmal kriegst du sie mit und manchmal nicht. Aber bleib im Vertrauen. Das ist das, was ich auch gelernt habe in meiner Ausbildung. Es passt voll zu dem, was du sagst. Wir sind auch ein Arsch und ein Eimer.
Ja. Tatsächlich. Ja. Ich habe ja in meinem letzten Buch auch drüber geschrieben, über die eine außerkörperliche Erfahrung, die ich hatte, wo sich mir Gedanken wie Laserstrahlen dargestellt haben, die durch einen Raum fliegen und hin und her geschossen werden zwischen Menschen. Und da ist mir das auch sehr bewusst geworden. Nichts bleibt ohne Folge. Kein Gedanke, den wir aussenden, kein Wort, was wir sprechen. Und die Energie vor allen Dingen, die dahinter liegt, ist sehr wichtig. Ja. Und da kommt jetzt auch die Telepathie nochmal rein, wenn wir lernen, weil das Lernen von Telepathie ist ja nicht nur ein Lernen eines neuen Skills, einer neuen Fähigkeit, sondern wir lernen auch bewusster mit unserem Gedankengut umzugehen.
Ganz, ganz großes Kino, weil es so viel größer ist als nur, in Anführungsstrichen, und es ist ja schon groß, Telepathie. Es beeinflusst alles, wirklich alles, weil das so große Kreise zieht, wie man sich das noch gar nicht vorstellen kann. Also als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich gedacht, ja, ich lerne halt telepathisch mit Tieren zu sprechen. Und dann wurde das so, so groß, weil es eben wie, wenn du einen Stein in den See schmeißt und es zieht sich erst ein Kreis und dann noch einer und es wird immer weiter und immer weiter. Und so ist es, genau wie du sagst. Also es passiert eben ganz, ganz viel drumherum auch.
Ja, liebe Claudi, jetzt haben wir eine Stunde gefüllt, nicht nur mit Telepathie, sondern auch noch mit Beziehungstipps. Und
ja, locker, ne? Haben wir locker gemacht.
Ja. Gab es sogar noch einen Bonus hier obendrauf. Genau. Es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich, dich, es ist ja im Prinzip schon, übernächste Woche ist es. Wir senden am 29.08. und am 7. September ist der Schnupperabend. Also wer Lust hat, dabei zu sein, wir haben den Link zu Claudis Webseite hier in den Shownotes, sowohl in der Audioversion als auch in der Videoversion verlinkt. Es wird 90 Minuten in etwa dauern, sagst du, ne, dieser... Genau. Schnupperkurs und wer da Gefallen dran findet, ne, im November dürfen wir sagen, ich glaube 17. November, 24. November und 1. Dezember wird es einen dreimoduligen Kurs dann geben zum Thema Telepathie. Aber schnuppert erstmal rein und schaut, wie passt das und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und schicke jetzt mal ganz liebe Grüße nach Norddeutschland.
Ja, vielen Dank, lieber Olli, dass du mich nochmal eingeladen hast. Es war mir wie immer ein kurzweiliges Fest und Vergnügen, weil die Zeit mal wieder verflogen ist.
Und wir werden uns ja vielleicht in Zukunft auch hier und da mal hören. Wir verraten noch nichts, aber...
Nein, wir gucken mal. Also es könnte durchaus sein. Wir sind ja ein Match, ne? Also warum soll man so ein Match nicht weiterführen?
Finde ich auch.
Ja. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.
Viele Grüße. Ganz liebe Grüße.
Danke. Tschüss. Tschüss.